Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger, schönen guten Morgen. Mit ihrem YouTube-Kanal ist die Comedian Idil Beida alias Gillette Aische rasant erfolgreich geworden.
Hallo, hier ist Gillette Aische und so. Und ihr seid jetzt auf meinem Kanal, herzlich willkommen.
Bleib fick dich, okay? Du bist auf meinem Kanal, was machst du hier? Wer denkst du, wer du bist? Was glaubst du, dass du einfach auf meinen Kanal latschen kannst oder was? Pass mal auf, Alter. Das hier ist Gillette Aische Kanal, okay? Hier gibt's BAM auf die Fresse, das ist das.
Scharf wie eine Rasierklinge ist diese Gillette Aische. Wie Idil Beida ihre trashige Kunstfigur immer weiterentwickelt, das hat sie uns im vergangenen Mai erzählt. Und dieses Gespräch wiederholen wir heute nochmal. Wer ist Gillette Aische? Das frage ich am besten die Frau, die sie erfunden hat, die Schauspielerin und Comedian Idil Beida. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, ich freue mich auch, schön, dass ich hier sein kann.
Wer ist diese Kunstfigur? Gillette Aische, die wir gerade schon gehört haben. Gillette?
Gillette ist ja abgeleitet von der Rasierklinge, ne, dem Rasierer. Und Tatsache, so wie wir Tempo sagen und nicht mehr Taschentücher, sagt man in der Türkei zu Rasierklingen Gillette. Und so habe ich das quasi rüber transportiert und habe noch ein Aische rangehangen. Dann war die Gillette geboren.
Wie sind Sie auf die Idee zu dieser Figur gekommen?
Ja, die Idee hat meine Mutter ganz gut eingefangen. Also eigentlich war sie auch der Auslöser. Es war wirklich bei uns so, dass sie aus der Türkei, wo sie jetzt wieder lebt, zurückkam und fragte, was mit mir los ist, weil mein Leben so erfolglos ist. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass das ja mit mir nichts zu tun hat. Das liegt an allen anderen. Und das war jetzt nicht so der Erziehungsstil meiner Mutter. Die war eher im Fahrwasser von jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und ab dem Punkt konnte ich ihr natürlich meine Erfolglosigkeit nicht erklären, anders außer, dass andere natürlich daran wesentlich schuld sind und nicht ich. Und dann hat sie irgendwie beobachtet, wie ich zu der Zeit an Schulen gearbeitet habe und wie ich rauskam mit dem Sprachduktus von einer Gillette. Und dann hat sie gesagt, komm, das nehmen wir auf, wir packen das auf YouTube und dann wirst du sehen, du wirst erfolgreich. Und ich dachte mir, auf Weia. Dann habe ich gesagt, na gut, dann machst du das jetzt und dann kommen nur 3 Klicks und dann kannst du ihr sagen, siehst du, ich habe doch versucht, liebe Mama, ich mache, was du sagst und es klappt trotzdem nicht. Das war so meine Idee, sie loszuwerden. Und ja.
Und dann kamen aber Zehntausende.
Dann war es so, wie Mama sagt.
100.000 Klicks. Sie sind damit auf einen Schlag irre bekannt geworden.
Ja.
Wie denkt Gillette Aische über die Deutschen und die Türken, über die Kartoffeln und Kanaken?
Das kommt immer darauf an, in welchem Thema bezogen. Ne? Also zum Beispiel Thema Meinungsfreiheit feiert sie die Deutschen. Aber Thema Türken in Deutschland feiert sie nicht die Deutschen. Das findet sie nicht mehr lustig, was da so verzapft wird. Weil es ja ihre Identität ist. Ne? Es geht ja um sie.
Gillette Aische sagt, sie ist Deutschlands Integrationsalbtraum Nummer 1. Wie arbeiten Sie genau mit Vorurteilen und Klischees?
Ich meine, jetzt muss man eins bedenken, ich bin ja nicht aufgestanden und ein Migrant gewesen. Ich wurde ja migrantisiert, das ist ja ein langer Prozess über Jahre. Das heißt, als Kind war ich deutsch und dann, wenn man den Platz in der Gesellschaft einnimmt, dann spielt es auf einmal eine sehr, sehr große Rolle, wo man herkommt. Das fängt ja schon in der Schule an mit dem Ausleseverfahren, ob man akademische Eltern hatte oder nicht. Ne?
1975 also in Celle geboren.
Richtig, 1975 in Celle geboren. So, das heißt also, da gibt es einen langen, langen Prozess zum Ausländerwerden. Ja, und darüber spricht Gillette natürlich, ne, aber auch mit einer anderen Erfahrung. Sie ist ja schon irgendwie so ein bisschen auch ein Zeitgeist in der Sprache zumindestens. So guckt sie sich die Welt an aus ihrer Perspektive. Sie hat ja durchaus auch eine andere Sichtweise auf die Dinge und wundert sich immer wieder, wie der Mainstream auf Dinge kommt, die sie ja so gar nicht bemerkt oder eben ganz anders bemerkt.
Sie hält den Deutschen und den Türken den Spiegel vor.
Was würde passieren, wenn Deutschland ohne Kanaken wäre? Kein Ausländer, kein Chinese, kein Nix, kein Null Ausländer, gar nichts, okay? Wallahi, hier wäre Paradies. Ich schwöre auf alles, in diesem Land würde Paradies sein. Okay, weil guck mal, ganz ehrlich, zum Beispiel bei Arbeitsplätzen, ja. Ein ganz ehrlich, Jobcenter würde zumachen. Wallah, ist vorbei, Jobcenter, letzter Tag. Der Kanake hat sein Dings abgegeben, sein Formular. Ich trete aus Jobcenter. Jobcenter macht zu. Ihr hättet alle Arbeitsplätze für euch alleine. Ey, das wäre doch voll geil.
Wie haben Sie diese Sprache gelernt?
Wirklich auch im Zusammensein mit den Kids. Ne? Ich meine, wir waren ja auch mal jung, also im Sinne von jung mit 20 oder weiß ich nicht, 15.
Aber haben Sie da so gesprochen?
Nee, Eben nicht. Das war ja gar nicht unser Sprachduktus. Damals war es in, als Migrant auch zu Berlinern. Ja, das war total in. Man hat Berlinert und man ist Berlin und man ist vor allen Dingen Kreuzberg und seine Bezirke. Und wir haben alle bestimmten und unbestimmten Artikel verwendet. Das ist ja eben das Verrückte, dass das heute gar nicht mehr da ist. Und nun saß ich in der Klasse und war dann aber auch fasziniert, auf was für Dinge die kommen, wie kreativ die sind. Und in der Hauptschule siehst du ja selten jemand, der dumm ist. Also es gibt es ja kaum. Das gibt es ja so gut wie gar nicht. Ja, die wurden einfach eingeteilt und sollen dann so ihr Leben leben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die nicht potent sind. Es sind sehr potente Kinder da. Die Sprache ist eben, das ist immer sehr interessant. Ich finde das ganz spannend, weil die meisten Leute sagen, das ist so ein Kiezdeutsch. Ist es nicht. Weil die Sprachbilder aus den Ursprungssprachen übersetzt werden. Na, also wenn man sagt, ich lege in dein Gesicht auf, das sagt man wirklich im Türkischen, es ist jetzt eine 1-zu-1-Übersetzung, ich lege in dein Gesicht auf.
Das Telefon.
Genau, damit möchte man signalisieren, ich beende das Gespräch nicht zu deiner Zufriedenheit.
Okay, ich würge dich ab.
Richtig. Und das haben die wirklich übersetzen, die so, und zwar aus allen Sprachen, aus allen, die gerade vorhanden sind.
Witz gepaart mit Wut, ihr wollt Kanaken, also kriegt ihr sie. Das ist das Motto von Gillette Aysche alias Idil Baydar. Gillette ist Therapie, haben Sie mal gesagt. Wie funktioniert diese Therapie?
Ja, die Therapie funktioniert insofern, als dass man sich erstmal stellen muss der Sache, auch nicht mehr drumherum redet, sondern wirklich auf den Punkt kommt. Und das kann man mit Gillette, weil Gillette die Dinge so in eine Form konzentriert, natürlich müssen wir differenzieren, aber deshalb ist sie ja auch eine Kunstfigur, dass sie eigentlich so den Kern der Dinge ganz oft erwischt. Ne? Also wenn sie zum Beispiel sagt, Deutsche haben Minusblick auf Ausländer. Ne? Also ich habe schon wieder ZDF geguckt und so und schon wieder redet von, die lernen unsere Sprache nicht. Ich schwöre, ich bin so sauer geworden mal wieder. Sowas. Ne? Also dass sie einfach kommentiert, was passiert denn mit ihrer Identität in den großen Medien, ARD, ZDF, wo auch immer, und kommentiert das. Na, ja.
Welche Themen fasst sie nicht an? Gibt es eine Grenze?
Ich glaube, ihr Thema ist recht eingegrenzt. Was nicht bedeutet, dass sie andere Themen nicht anfasst, nur machen die keinen Sinn. Gillette und der Hasenzüchter macht ohne Migration nicht wirklich Sinn. Also sie ist eine Figur, die ganz klar eigentlich so Verhandlungsspielräume für uns innerhalb der Kunst schaffen soll, um mit dem Thema Ausländer und Migrant umzugehen. Und insofern ist es gar nicht notwendig, dass sie jedes Thema besprechen könnte, was sie durchaus kann, und zwar in einer Geschwindigkeit, da wird einem schwindelig. Aber es ist nicht notwendig. Ich werde ja oft gefragt zu dem Thema Erdogan. Auch das ist nicht Gillette. Gillette ist die Beziehung Deutsche-Türke in Deutschland. Das ist unsere Beziehung. Das hat mit Erdogan, ehrlich gesagt, peripher zu tun.
Dann gehe ich mal ganz an die Grenze. Was ist mit NSU?
Also NSU ist so ein Thema, da müsste ich echt einen Doktor drin machen, um da eine vernünftige Haltung zu finden. Weil die ist natürlich so derartig grausam und derartig grotesk, diese ganze Geschichte. Also grotesk im Sinne von, man kann es nicht fassen, dass sowas heute existiert und auch...
Also da verbietet sich Satire?
Nee, gar nicht. Wenn ich einen Weg finde, damit umzugehen, wenn ich sage, okay, NSU ist jetzt mein Thema, das mache ich jetzt als Show, dann würde ich das auch tun. Aber es gibt Themen, die kann ich nicht zwischen Tür und Angel machen, weil ich die doch zu tiefgreifend empfinde.
Die Programme sind sehr aktuell. Wie finden Sie denn inzwischen 7 Jahre lang immer wieder neue Themen für Gillette?
Es hört ja nicht auf. Man muss ja nur auch sagen, die AfD ist ja ein 1A-Lieferant für satirisches Material. Nicht nur die, auch der Butterlindner hat das auch schön gemacht. Ich muss schon sagen, also natürlich...
Was hat der gemacht?
Herr Lindner beim Bäcker, echt jetzt? Damit die Bäckerin sich nicht fragen muss, wirklich?
Ja.
Wirklich, das ist der Urton unserer Diskussion?
Also Christian
Lindner. Das ist ja affig, deshalb nennen wir ihn Butterlindner. Weil er einfach ein Kloppi ist. Was war denn das für eine Sache? Und das kommentiert Gillette. Ne? Also so ganz schwere, tiefe Sachen wie NSU würde vielleicht eher sogar noch Idil Baydar machen. Also ich in dem Falle. Aber die Gillette, man muss irgendwie so versuchen, ne? So ein bisschen einen Weg zu finden. Gelingt mir auch nicht immer. Bei manchen ist es mir auch egal, muss man einfach auch ganz klar sagen. Es ist dann wirklich ganz subjektiv, was betrifft mich.
Leute wie Idil Baydar sind der Grund, warum ich AfD wähle. Auch solche Kommentare gibt's unter Gillette Aysche Videos. Wie gehen Sie mit Kritik und mit Hassmails um?
Naja, also das ist wirklich auch, ich glaube, fast jedem Künstler geht es so mit Hassbriefen oder mit Kritik, dass man sie echt nur liest, wenn man gut drauf ist. Also wenn man selbst, ne, wenn es dir selbst gut geht, dann steckst du sowas eigentlich relativ gut weg. Man muss natürlich auch sagen, man kann es auch als Übung benutzen und sich immer wieder klar machen, jemand, der hasst, hasst in erster Linie nicht das Objekt, sondern projiziert seinen Hass auf das Objekt. Und in dem Falle bin ich das dann als Kunstfigur oder als Person. Aber der Hass an sich gilt nicht mir, der gilt der Person, die sie erzeugt.
Was kommt denn da so?
Oh, da kommen ganz spannende Sachen. Manche sind auch kreativ, da muss man auch lachen manchmal. Ne? Also wenn da jetzt jemand schreibt, tötet es, bevor es Eier legt, muss ich schon sagen, finde ich lustig. Da muss ich schon selber lachen.
Galgenhumor.
Das sind schon so Sachen, ja. Es gibt Türken, die schreiben, du blamierst uns, du bist eine Blamage. Die haben den Abstraktionsmoment nicht verstanden. Und da hast du Deutsche, die schreiben dir, ja, und hier unter AfD, da werden wir hier Kameltreiber und Kümmelhändler. Also da kommen dann die schärfsten Sachen. Aber wie gesagt, da kann man auch nicht sagen, dass jetzt die eine Gruppierung oder die andere Gruppierung mehr beschimpft oder beleidigt. Anders tun sie es, anders. Ja.
Wie unterscheiden sich die Reaktionen im Netz und vor Publikum? Sie treten ja auch vor Publikum in Bühnenshows auf mit der Figur.
Ja. Ja, also ich habe bis jetzt ganz großes Glück und habe ein ganz tolles Live-Publikum, die mich auch feiern. Es kommt kaum jemand zu dir und sagt, das fand ich aber scheiße. Weil natürlich, das macht ja dann auch ein Fass von Diskussion auf. Ich sage, ne, Moment mal, was soll denn das heißen, scheiße? Und dann kommt dann natürlich, ne, das ist so ein bisschen, sag ich mal, da ist mehr hinter. Da kommt man nicht so leicht raus wie mit dem Lob. Da sagt man, super, alle freuen sich und derjenige geht nach Hause. Also insofern hört man negative Dinge direkt zu meiner Person nicht so oft.
Wie hat sich das denn verändert in den 7 Jahren, die Sie mit dieser Figur im Internet, im Fernsehen und auf der Bühne unterwegs sind? Also die Reaktionen, haben die sich verändert?
Nee, es ist immer noch so, dass die Migranten sagen, danke, du sprichst uns aus dem Herzen, wobei es die Migranten ja auch nicht gibt. Aber Menschen, die in diese Kategorie zugeordnet werden, die freuen sich darüber, weil sie oft das Gefühl haben, Mensch, die Figur sagt irgendwie auch was, was ich auch so empfinde, aber nicht so ausdrücken kann. Kann ich nicht sagen, dass ich da eine große Veränderung. Was natürlich für mich ist, 7 Jahre... Comedy ist wirklich nicht einfach. Ich habe Theater vorher gemacht, ich habe Musik gemacht. Aber Comedy ist schon, du musst mit den Menschen, du kannst nicht ohne die Menschen den Abend gestalten. Und das macht das Ganze natürlich anspruchsvoller. Aber die Figur kriegt es ganz gut hin, die eine zu ballern und dich dann wieder in den Arm zu nehmen. Und irgendwie wird es ein sehr surrealer Abend dadurch. Und bis jetzt entwickelt sich das wirklich, wirklich, wirklich gut.
Das fand ich jetzt eben super Satz. Die Figur, von der kriege ich eine geballert und dann nimmt sie mich in den Arm. Also diese Balance von Attacke und von ich verstehe dich.
Genau, das ist es. Das bricht es auch so auf. Ne? Und dann irgendwann ist sie aber total im Liebesfilm und erinnert sich dann auch wieder an schöne Sachen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also die Figur macht auch innerhalb der Show, hat die so einen Bogen, wo sie auch eine Entwicklung so ein bisschen durchmacht. Und was natürlich an diesen Live-Auftritten so besonders ist, die Figur will ja in Kontakt kommen. Das ist jetzt nicht so, dass du dich da hinsetzen kannst und dann macht die da 1,5 Stunden Textmonolog, sondern die will wissen, wer bist du und was ist dein Problem? Das kann man nicht schreiben.
Das heißt, der Abend lebt überwiegend von Improvisation?
Auch, richtig. Also wir haben, ne, ich habe so meine Station, die ich thematisch natürlich, aber Aktuelles ist dann drin und eben auch ganz viel, wer ist mein Publikum und was machen die hier und wie geht's denen eigentlich?
Woher also, haben Sie diese Schlagfertigkeit?
Die ist einfach drin. Ich glaube, ich vermute, dass es auch Waldorfschule ist. Komischerweise, oft treffe ich Waldorfschüler, die sind wahnsinnig schnell im Sprechen wie im Denken. Kann sein, ist aber nur eine Vermutung, kein Beweis, dass das da eventuell schon der Grundstein für Schlagfertigkeit gelegt wurde.
Es gibt ja noch eine zweite Kunstfigur, so eine Art Gegenspielerin zu Gillette Eiche. Das ist die ältere Berlinerin Gerda Grischke. Die sagt am liebsten das, was man ja wohl noch sagen dürfen kann. Zum Beispiel?
Naja, also ich möchte halt auch mal sagen, dass mir das so nicht passt, ja. Also Entschuldigung mal, aber uns geht's auch nicht besser als allen anderen. Und es kann jetzt hier nicht sein, dass ich jetzt hier 18 Harmonis und weiß ich nicht hier rüber latschen und ich muss das hier alles bezahlen. Freunde, nun ist jetzt auch irgendwann mal Schluss.
Sind Sie vielen Gerda Grischkes begegnet?
Migranten sagen ganz oft zu mir, lass die Gillette, mach nur Gerda, weil sie Gerda lieben. Gerda ist ja im migrantischen Bewusstsein ist eine ganz wichtige Person, weil Gerda ist eben die hat zwar gesagt, so Mogli, komm mal her, aber die hat dir auch einen Lolli gegeben. Ne? Also Gerda hat es ja gar nicht schlecht mit dir gemeint. Gerda kommt einfach aus einer anderen Welt und hat da so ihre Einstellung, die bestimmt auch fragwürdig ist. Aber es ist auch ganz spannend, dass Gerda auch eine Figur ist, die eben sich aufregt und plappert und ja, und dann das greife ich auch auf und das sage jetzt auch, was ich denke. Aber im Grunde ihres Herzens ist diese Gerda eigentlich wirklich eine ganz, ganz gute. Trotz, dass sie alle ins Arbeitslager schicken will und trotzdem, dass sie sagt, ich will die AfD jetzt auch aus Protest, ich bin nicht Ausländerfall. Trotzdem ist sie immer noch eine, die sagt, so, und jetzt lässt du den Mohammed in Ruhe, Murat, ja, das geht so nicht, der ist viel kleiner als du. So.
Wie Sie beide Ihre Figuren weiterentwickeln, das kann man derzeit auch im Theater erleben, in Falk Richters Hamburger Inszenierung von Elfriede Jelineks Am Königsweg. Damit waren Sie gerade eingeladen beim Berliner Theatertreffen und damit hat es Ide Beider auch prominent in Theater heute gebracht, in die Theaterzeitschrift mit der Überschrift Die Entwicklungshelferin. Passender Titel?
Total. Da hat sich Gillette auch hinentwickelt, dass sie sagt, so, ich mache jetzt nicht mehr gegen, ich mache jetzt für, was teilweise viel schlimmer ist als dagegen. Sie sagt sich jetzt, die Deutschen brauchen Entwicklungshilfe, das können die auch alles nicht alleine machen. Sie hat sich jetzt mal in die Schuhe eines Deutschen versetzt und sagt, es ist auch anstrengend. Keiner von euch wird ausgebildet, andere zu integrieren. Trotzdem müsst ihr los und trotzdem müsst ihr jetzt die Leute hier integrieren. Das ist auch Stress für einen Deutschen, wo er ja gar nicht eine fachgerechte Ausbildung dazu hatte. Insofern, da muss man auch mal ran und muss man auch mal sagen, das ist jetzt eine schöne Bewegung. Ich selbst beobachte, wie die Figur sich bewegt und finde es faszinierend, weil sie jetzt eben aus der Attacke raus ist und jetzt mehr in diese, komm, ich helfe dir mal, damit wir das hier noch hinkriegen zusammen. Also ich finde diese Idee von ihr grandios, weil es sie auch irgendwie echt sympathisch macht.
Falk Richter hat sie in dieses Jelinek-Stück eingebaut und lässt sie auch Jelinek-Texte sprechen.
Unser Leben wird in ein Vakuum gesaugt, das entsteht, wenn für uns nichts mehr übrig und alles auf der anderen Seite ist, wo feiste Ärsche die Wippe beschweren. Und während wir uns selbst noch beschweren, weil wir gar nichts mehr haben, über das wir uns beschweren könnten, werden wir auch schon in die Luft geschleudert und abgesaugt wie ungeliebte Embryonen, deren Stammzellen keiner mehr braucht.
Was war das Interessante an der Arbeit mit diesem Textstrom von Elfriede Jelinek?
Was für mich natürlich wahnsinnig spannend war, war der Text, die Melodie, die Jelinek schreibt, wahnsinnig melodisch. Und dieser Spaß an der Sprache hat mich bei Jelinek ganz, ganz doll gefesselt.
Aber ein hartes Thema, das Stück direkt nach der Wahl von Donald Trump geschrieben, ja. In tiefer Erschütterung, kann man sagen.
Ja, ja.
Sie sprechen diesen Jelinek-Text, den wir gerade gehört haben, und dann treten Sie an die Rampe und sagen zum Publikum, nicht schlecht für einen Kanaken, wa?
Genau. Also da machen wir einen Bruch und da sozusagen kommt ja die Gillette Eiche sozusagen zum Vorschein, die dann in die Entwicklungshilfe geht. Sie weiß jetzt, sie hat ein Publikum vor sich, das ist jetzt nicht Hauptschule Rüdli, sondern eher ein intellektuelleres Publikum. Und was lässt die sich einfallen, um denen zu helfen? Sie ist ja jetzt in der Entwicklungshilfe, also das heißt Schritt 1 erstmal feststellen, was muss man machen? Anamnese. Feststellen, was ist das Problem? Dann als nächsten Schritt die Medizin dazu aussuchen. Was könnte denn helfen? Und dass sie dann wirklich, also eigentlich dieser Satz entstanden ist, wann wart ihr die Migranten, vor denen ihr heute Angst habt? Also es ist sehr schön, weil es ist natürlich klar, in dem Jelinek-Stück auch ein ganz klarer Bezug zu postkolonialen Gesellschaften, ne? Und wie das so funktioniert und worunter wir da wirklich noch heutzutage leiden, ohne es so richtig mitzubekommen. Und das ist ja auch mein Thema ganz stark.
Und Sie jonglieren dabei mit Freud, mit Kant, mit Hegel.
Genau. Und bei Martin Luther bin ich noch nicht mal. Also.
Ide Beider ist Jahrgang 1975, haben wir schon gehört, in Celle geboren und aufgewachsen. Warum ist Ihre Mutter Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen? War das eine klassische Gastarbeitergeschichte?
Nee, bei meiner Mutter war es ein bisschen anders. Meine Mutter ist einfach ein sehr progressiver Typ. Und in den 60ern als Frau in der Türkei ist jetzt so mit Progressivität nicht so angesagt gewesen. Schon gar nicht bei Frauen. Und ich denke, darunter hat sie einfach sehr gelitten. Sie ist ja sehr früh aus der Türkei und die kam schon mit zwei Ausbildungen. Also sie ist kein Wirtschaftsflüchtling. Ding gewesen. Was auch legitim, ich sagte, ist auch legitim. Warum soll man irgendwie, wenn es einem nicht gut geht,
was
da sitzen?
Was hatte sie, ne?
Also sie hatte eine Friseurausbildung und eine Schneiderausbildung. Ja, und sie ist rübergekommen, weil sie eigentlich schon dieses progressive Leben leben wollte. Ne? Also so diese Vorstellung umsetzen wollte. Es war auch ganz knapp, entweder Amerika oder Deutschland. Es wurde dann Deutschland. Aber es war eine gute Entscheidung für sie, weil die hat sich hier sehr, 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 sehr gut entwickeln können.
Ist sie zusammen mit ihrem Vater gekommen oder haben die sich hier kennengelernt?
Nee, die sind zusammengekommen. Die haben schon in der Türkei geheiratet und dann gab es dieses Abkommen. Genau, und haben sich dann aber auch relativ früh scheiden lassen. Also als ich 3 war, haben sich meine Eltern scheiden lassen und sind dann beide getrennte Wege gegangen, was ich heute sehr begrüße, weil die haben nicht wirklich gut zusammengepasst. Muss man auch mal sagen. Wenn es nicht passt, dann ist es vielleicht auch mal besser, wenn sie auseinandergehen.
Genau. Sie sind dann überwiegend bei ihrer Mutter aufgewachsen. Ja. Wie ist denn deren Integrationsgeschichte verlaufen?
Na, meine Mutter ist ja Tatsache migriert. Die Erfahrung habe ich ja gar nicht. Also ich habe ja nie irgendwo gesessen und mich entschieden für Deutschland. Ne? Also das ist mir ja nie passiert. Ich glaube, sie kann viele Dinge nicht nachvollziehen. Ne? Sie sagt schon auch, ich verstehe auch deine Wut nicht und ich bin hier wie ein Vogel mit gebrochenem Flügel hergekommen und ich konnte hier heilen in diesem Land und das Land hat mir ja alles gegeben und mir alles geboten. Ich so, ja, das freut mich für dich. Aber ich bin nicht migriert, sondern ich bin hier geboren und somit ein Teil dieser Gesellschaft. Und jetzt verstehe ich nicht, warum man aus mir unbedingt einen Migranten sich rauszaubern muss aus dem Hut. Das ist auch für mich anstrengend, permanent diese Migrantenrolle irgendwie zu befüllen und erfüllen. Was wäre aus mir geworden, wäre ich eine Deutsche geworden, wäre ja ein Knaller. Vielleicht wäre ich jetzt Astrophysikerin, weil ich habe Zeit, über diese Dinge nachzudenken. Als Migrant bist du ja immer damit konfrontiert, dass du ein Migrant bist.
Aber war das schon immer so, auch auf der Waldorfschule?
Schleichender Prozess auf der Waldorfschule gar nicht, interessanterweise, da hat das null eine Rolle gespielt und deshalb kenne ich auch den Unterschied. Also ich sehe das ja, ne, was so an staatlichen Schulen auch passiert, wie die Kinder teilweise immer wieder auf ihre Ursprungskultur bezogen werden. Also, und das ist auch das Wort mit Migrationshintergrund, wenn man mich Banane nennt, wie soll ich dann eine Kiwi-Erfahrung machen? Das ist unmöglich. Ich kann dann nur eine Bananenerfahrung machen, ja.
Wann kippte das denn, dass Sie gespürt und eben auch verstanden haben, dass Sie anders als andere Deutsche behandelt werden?
Ich denke, das hat ganz viel zu tun in Kombination mit Armut. Ne? Also bei mir lief das wirtschaftlich nicht so toll. Ich habe ganz wilde Sachen gemacht. Ich war ein enfant terrible in jeder Hinsicht und ich habe die Schule abgebrochen mit 17 oder was. Und dann bin ich irgendwie durchgedreht. Da habe ich es doch wieder eingesehen mit 28.
Und das Abi nachgemacht.
Mein Abitur nachgemacht, weil ich dachte so, oh nee, ey, was sollst du denn jetzt machen? Das, was du dir da so vorgestellt hattest, das hat auch irgendwie nicht so geklappt. Also ich habe viel, viel wirtschaftliche Sanktionen erlebt in meinem Leben, auch von mir ausgehend, dass, ne, dass es nicht funktioniert hat gut. Und Armut und Migrant ist eine ganz schlimme Paarung.
Was hatten Sie denn für Vorstellungen? Was wollten Sie machen, ausprobieren, werden?
Dieser künstlerische Bereich hat mich schon immer sehr interessiert, natürlich auch, weil meine Mutter mich ja auf ne Waldorf-Internat hat sie mich geschickt, die hat da ja auch einen Grundstein gelegt, damit ich da irgendwie in diese Richtung schon gehe, aber ich habe mich auch nicht so richtig wiedergefunden, also ich habe eigentlich wahnsinnig lange gebraucht, um mich zu finden, um da irgendwie zu finden, wo bin ich, und ich habe ganz viele Jobs gemacht und wissen Sie, wenn sie irgendwie nicht richtig sind, nach einer Weile geht ihnen die Energie dafür aus, egal wie gut der Job ist, es ist nicht das, was du machen sollst.
Was waren das für Jobs?
Ich habe im Jugendzentrum gearbeitet. Ich habe mal im KDW, mal bei Wertheim auf Katzen aufgepasst, geputzt, Cafés, Restaurants. Also ich glaube, ich habe im Dienstleistungsprekariat jeden Job gemacht, den es da gibt.
Sie haben viel mit Jugendlichen gearbeitet, haben Sie eben erzählt, unter anderem an der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln. Deren soziale Probleme sind 2006 ja bekannt geworden durch einen Brandbrief der Lehrerinnen und Lehrer, die Gewalt an dieser Schule nicht mehr in den Griff bekommen haben. Was haben Sie da gemacht mit den Jugendlichen?
Wir hatten über eine Stiftung Vorbereitungskurse in Englisch und Deutsch für den mittleren Schulabschluss, MSA, gegeben. Das war damals ein Projekt, das war Studenten helfen Schülern, um eben diesen mittleren Schulabschluss zu bekommen. Und in diesem Rahmen habe ich mich da bewegt, also als schulfremde Person natürlich, ne, nicht als Lehrerin. Aber einen Eindruck und einen Einblick bekommen, der schon schockierend war für mich. Ne? Weil zeitgleich war ich über eine Maßnahme auch an der Nürtingen-Grundschule und war sozusagen in der letzten, ich sage immer, Kanackenklasse, weil da waren nur Ausländer, aber kein einziges deutsches Kind in dieser Klasse.
Über eine Maßnahme heißt?
Über eine Maßnahme vom Jobcenter, kriegst du ja eine Maßnahme, ist mittlerweile auch ein Schimpfwort, Maßnahmenkind, so nennen die sich auch, hey, verpiss dich mal, du Maßnahmenkind. Was ja auch ganz dramatisch ist, weil die Kids, wo absehbar ist, dass sie den MSA nicht schaffen werden, denen werden auch Hartz-IV-Bescheide schon zugeschickt. Was ich persönlich krass finde. Weiß nicht, wie es den anderen damit geht, aber weiß nicht, warum man Schülern, jungen Menschen Hartz-Bescheide nach Hause schickt. Also ist ein bisschen ein falsches Signal.
Und naja. Was war da jetzt so hart für Sie in der Rudelschule?
Also was hart zu sehen war, ist, wie diese Kinder eigentlich instrumentalisiert und missbraucht werden. Hart zu sehen war, dass die Lehrer eigentlich innerhalb der Strukturen aufgerieben werden. Sie haben kaum Zugang zu diesen ausländischen Jugendlichen, weil es da irgendwie eine emotionale Sprache gibt, die sie nicht kennen. Das heißt, ich saß in der Klasse und die Schüler haben dann Sachen gefragt und wenn es richtig war, haben sie sich zu mir umgedreht, um zu gucken, wie ich reagiere und nicht, wie die Lehrerin reagiert, weil die emotionale Nähe zu mir viel mehr da war. Weil sie bei mir das Gefühl hatten, sie ist eine von uns, sie versteht uns. So groß sind die Gräben schon. Ja, also das hatte ich nicht in meiner Kindheit. Meine deutschen Erzieher waren alle, das war völlig wertefrei. Aber sie haben auch recht, ich verstehe das auch bei den Kids, das stimmt. Diese Art von Überforderung, auch dafür können die Lehrer auch nichts, ne? Weil es ist einfach, dann heißt das ja, ich muss dem jetzt mal erstmal eine 2 geben, sonst kommt der nicht. Und wenn der nicht kommt, dann müssen wir dem Senat erklären, warum unsere Schüler nicht in die Schule kommen. Das ist alles ganz schön aufwendig, also gebe ich erstmal eine 2 und am Ende des Schuljahres eine 5. Und dann wundert man sich natürlich schon nicht mehr, dass Mohammed sagt, du fixst mein Leben, Frau Schmidt. Warum? Und das sind so Situationen, wo ich sagen muss, aber auch Empfehlung für weiterführende Schulbildung. Ja, also das können Sie sich nicht vorstellen, was das ist dramatisch. Dramatisch. Da sitzt ein Mädchen, mein Gott, ein Kopftuch, keine Ahnung, sie wird nicht gezwungen, sie möchte das, weil Mama auch so aussieht, hat einen Durchschnitt von 2,0 und wird auf die Hauptschule empfohlen. Dieses Kind hat auf einer Hauptschule nichts verloren. Ob mit Kopftuch, ob ohne Kopftuch, die hat eine Leistung erbracht, die ist 2,0. Wir haben uns hier im Grundgesetz geeinigt auf Chancengleichheit, Artikel 3 Absatz 3. Und da können wir hier nicht ankommen mit weiterführende Schulbildung, die auch noch binden sind, die Empfehlungen. Ja, muss man ja auch sagen. Also nee, da platzt mir der Kragen, weil das ist auf dem Rücken des Kindes. Das ist nicht mehr lustig, hier Feudalsystem spielen. Ja, jetzt ist Schluss.
Also das bringt Sie ernsthaft
Da werde ich ernsthaft sauer. Weil dieses Mädchen hat sowieso schon schwerer, auch in ihrer Identität schwerer, als Migrant schwerer. Und die hat eine Leistung erbracht, die nicht anerkannt wird. Nee, so, und jetzt ist Schluss. Und da kann man nicht mehr sagen, die bösen Migranten, die lernen unsere Sprache nicht, Nee, kann man dann nicht mehr sagen. Weil ich als strukturgebende Macht muss erstmal dafür sorgen, dass das, was ich anbiete, auch wirklich umgesetzt wird. Wenn ich sage, wir sind chancengleich, muss hier auch erstmal eine Chancengleichheit rein. Ja? Der Missbrauch an den migrantischen Kindern ist derartig hoch in den Schulen. Das ist echt ein Trauerspiel.
Missbrauch ist ein hartes Wort.
Ja, sage ich aber.
Neben der Comedy-Karriere arbeiten Sie, Idil Beider, ja auch weiterhin in sozialen Kontexten, gerade in einem Workshop zum Thema Das Patriarchat ist vorbei. War das eine feministische Schulung für junge Frauen?
Nee, das ist die Humanwissenschaftliche Fakultät zu Köln. Also es ist eine Universität, die eine Spring School gemacht hat. In den Semesterferien wird dann trotzdem natürlich noch Unterricht angeboten, wo die Studenten dann auch ihre Punkte nochmal, die werden dann abgeknipst, habe ich gelernt. Also das heißt, sie können da auch nochmal ihr Punktesystem da verbessern und optimieren. Ja, so war das jetzt in Köln. Das war ganz fantastisch, muss ich sagen. Das war großartig.
Was hatten Sie sich da vorgenommen? Was für eine Message?
Also meine Message ist ja, wenn ich mit jungen Frauen, also in diesem Fall mit jungen Frauen, und dem Thema arbeite, dass man sich erstmal bewusst wird, was ist das eigentlich für eine Rolle, die Frau? Und in wie vielen Facetten ist sie denn da? Und vor allen Dingen auch, und es ist mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig, wissen Sie, wir leben in Zeiten, da ist Wahrheit derartig subjektiv geworden. Wir können uns kaum noch auf irgendwas Faktisches einigen, weil es gibt zu jedem Faktum ein Gegenfaktum. Man meint, man könnte sich hinter einer vermeintlichen Objektivität und auch gerade in der Wissenschaft irgendwie verscharren und sagen, ich bin objektiv geschützt, ist man nicht.
Das klingt jetzt wie ein Plädoyer für Selbsterfahrungskurse.
Naja, das klingt vor allen Dingen für ein Plädoyer dafür, einfach mal nachzudenken und zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich der Interpretation. Wissen Sie, wenn man den Satz sagt, die lernen unsere Sprache nicht, dann weiß ich, das kommt aus einer Interpretation aus dem Minusbereich. Aus Mangel, aus Armut, aus Angst, aus Misstrauen. Das ist jetzt nicht der Plusbereich, aus dem dieser Satz entstanden ist. Das ist ein Minus. Der Mensch kann sich aber entscheiden, ob man Plus oder ob man Minus machen möchte.
Und würden Sie denn sagen, dass die Frauen, die in diesen Workshop kamen, über sich selbst erstmal im Minusbereich geredet haben?
Nee, das würde ich nicht sagen, dass sie im Minusbereich geredet haben, aber sie sind natürlich mit der Identität Frau im Minusbereich. Also, dass wir immer noch nicht die gleichen Gehälter bekommen, dass da eine Menge gibt, worauf man sich eigentlich einstellen müsste bei Frauen, ob das auch Medizin ist, die ja nicht mal für unsere Körper mittlerweile ein bisschen mehr, aber medikamentös werden wir behandelt, als ob es ein männlicher Körper ist. Ja, also da gibt es ganz, 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 ganz viel zum Nacharbeiten. Und ich finde, wir haben zurzeit keine Diskussion, die das auffängt. oder die junge Mädchen irgendwie auch ja, ihre Rollen so ein bisschen durchschauen lässt. Ne? Man möchte die abrufen, diese Rollen, schön funktionieren. Aber ob das überhaupt etwas ist, was für die Zukunft für diese Frauen stimmig ist, wird nicht hinterfragt. Interessiert auch nicht. Was ich denen natürlich auch viel zeige, ist, wie sie sich ausdrücken können, ohne so viel Angst zu haben. Das ist eben auch etwas, was man ganz viel bemerkt. Junge Frauen, die sind, kann ich das jetzt so sagen, Frauen hinterfragen sich 80 Millionen Mal. Und in der Kunst, speziell auch in meiner Kunst, musst du dich schnell entscheiden. Du musst das Wagnis und das Risiko eingehen, Fehler zu machen. Du musst das Wagnis und das Risiko eingehen, etwas zu machen, was nicht so perfekt ist. Das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und das möchte ich dir mitgeben, dass sie sich wirklich, dass sie ihrer inneren Stimme mehr vertrauen. Und das ist, da ist natürlich auch der Bezug zur Kunst ganz groß.
Sie sind in Ihrer Selbstvermarktung ja ganz schön weit gegangen. Gillette Eische gab es 2012 auch online bei Bild.de. Hatten Sie da keine Bedenken, von der falschen Seite vereinnahmt zu werden?
Nee. Weil ich ja wusste, was ich contentmäßig mache. Ich war so ein bisschen wie ein Kuckucksei, sagen wir es mal so. Für mich war klar, rein als Signal ist es wichtig, zur Bild zu gehen. Die Bild ist immer noch die meistgelesenste Zeitung Europas. Sie hat eine Macht. Und mit der Bild ist auch die Wahrnehmung natürlich von dem, was ich mache. Aha, die bewegt sich weiter nach oben. Das war mir schon wichtig, weil an sowas muss ich ja irgendwie denken. Was ich aber sowieso wusste, sind die Kommentare. Ich weiß nicht, ob Sie mal die Kommentare gelesen haben.
Ja, ein paar.
Die haben sie nämlich am Anfang noch nicht abgestellt. Und es war für mich eine Zeit ganz, ganz wichtig zu sehen. Eigentlich war es auch ein Vorführeffekt, ne? Zu sagen, ja, hier, das seid ihr, Leute. Erzählt uns nicht. Das hier ist, was Phase ist.
Erzählen Sie mal.
Zum Beispiel eben dieses, die muss hier wieder raus, sowas wollen wir hier nicht haben. Ohne zu hinterfragen, sagen Sie mal, wer ist denn das überhaupt? Deshalb kam ja auch wirklich dieser Wunsch, Idil Beider zu zeigen und mehr in den Vordergrund zu rücken, weil dann kannst du das einfach nicht so einfach abhaken. Dann musst du anerkennen, dass dahinter eine andere Person steht, die das spielt. Und es ist schon dann ein Unterschied, ne? Aber es gibt eben ganz viele und gerade auch Bildleser, die wollen diese Gillette so haben. Die wollen auch, dass es eine Gillette gibt, weil das ist ja genau das Problem, das Vermeintliche, was sie auszudrücken suchen. Für mich ist es ein Entblößen von, guck mal, wie doof du bist. Du denkst ehrlich, dass das jetzt die Mehrheit der Migranten ist. Die Mehrheit der Migranten ist Idil Beider. Das ist die Mehrheit der Migranten. Und nicht, wie es so gerne propagiert wird, um irgendwie an Quoten zu kommen, dass der Migrant an sich ja erstmal zu 90% rottiges Gemüse ist.
Idil Beider, wer oder was bringt Sie eigentlich zum Lachen?
Oh, ganz vieles. Ich habe letztens gehört von einer, die in der Schule arbeitet, die hat dann so ein paar, ne, also man, Schule vermisst man auch, wenn man erstmal auf einer Migrantenschule war, das ist schon ein bisschen, macht dich ein bisschen süchtig, weil es so lustig ist. Da kommen die auf Sachen, da sagt sie, eine der Schülerinnen meinte zu der anderen, du bist behindert. Und sie als Lehrerin greift ein und sagt, nee, also tut mir leid, so reden wir hier nicht miteinander, ich möchte, dass du dich bitte bei ihr entschuldigst. Und dann sagt sie, ja okay, tut mir leid, dass du behindert bist. Ah, da muss ich schon lachen. Das sind Situationen, da könnte ich tagelang drüber weinen. Also wirklich, also lachen, weinen, weil da kommst du nicht drauf. Da weißt du auch nicht mehr, was du sagen sollst. Da stehst du dann hier und sagst, ja gut, wir haben es ja versucht.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns heute auch zum Lachen gebracht haben und trotzdem viel Message losgeworden sind.
Ja, super.
Danke fürs Gespräch.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und das war eine Wiederholung unseres Gesprächs vom vergangenen Mai. Ich bin Britta Bürger. Schönen Tag.